Psalm 82. Psalm 82 ist eine Rüge eigentlich an gottlose Leiter, an gottlose Richter, die die Personen angesehen haben im Gericht. Und in den Sprüchen wird uns immer wieder gesagt, oder schon im Gesetz wird immer wieder gesagt, ihr sollt gerecht richten, sollt nicht die Person ansehen. Einer, der mehr hat oder einflussreicher ist, dass man den ein bisschen wohlgesonnener ist, und jemand, der vielleicht arm ist oder sich sozial nicht so durchsetzen kann, dass man dem sein Recht nicht verschafft, weil vielleicht so, könnte ja sonst irgendein einflussreicherer sauer sein. Gott hat gesagt, er möchte, dass seine Leiter, dass seine Richter schlicht und einfach gerecht sind, so wie er gerecht ist. Und hat gesagt, du sollst den Einflussreichen, wenn der schuldig ist, nicht freisprechen, und du sollst den Geringen oder Armen, nur weil er sich nicht wehren kann, nicht schuldig sprechen, sondern du sollst gerecht sein. Und hier erinnert uns der Psalmist, dass Gott der oberste Richter ist, der höchste Gerichtshof. Er ist der Höchstrichter in diesem Universum. Und selbst die, die Autorität haben, sei es in der Gemeinde oder in der Gesellschaft als Richter oder in der Regierung, die sind unter ihm. Und sie werden Rechenschaft ablegen vor ihm, wie jeder Einzelne von uns auch. Ein Psalm von Asaph: Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Mit Göttern ist hier Leidenschaft gemeint, Machthaber. Manche Übersetzungen übersetzen es vielleicht so, inmitten der Machthaber richtet er und steht er. Oft wurden die Richter im Alten Testament Götter genannt, weil sie an Gottes Stelle Gericht gesprochen haben. Es war Theokratie, Gott hat sein Gesetz gegeben und die Leute, die Richter, haben gerichtet nach seinem Gesetz. Und deswegen wurden sie manchmal als Götter bezeichnet. Zum Beispiel 2. Mose 4, Vers 15. Das ist diese Geschichte, wo Gott den Mose beauftragt und Mose sagt, ich kann nicht reden. Und dann nervt Gott so lange, bis er sagt, okay, dann schicke ich halt Aaron mit dir, dein Bruder. Und er sagt, dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein, und ich will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Er aber, heißt Aaron, soll für dich zum Volk reden, und es wird geschehen, er wird für dich zum Mund sein, und du wirst für ihn zum Gott sein. Nicht, dass Mose Gott ist, aber Gott hat sich Mose offenbart, und er hat sein Wort dem Aaron weitergesagt, und in dem Sinn hat er an Gottes Stelle gesprochen. Das ist gemeint hier. 2. Mose 22, Vers 8. Da geht es um Gericht, verschiedene Gerichtsangelegenheiten. Und hier wird auch gesagt, bei jedem Fall von Veruntreuung an Rind, Esel, Schaf oder Kleidung, bei allem Verlorenen, von dem er sagt, das ist es, soll die Sache der beiden vor Gott kommen. Wen Gott schuldig erklärt, der soll seinem Nächsten das Doppelte erstatten. Wieder vor Gott kommen heißt eigentlich vor die Richter kommen, die Gottes Gesetz auslegen und nach Gottes Gesetz, nach Gottes Verfassung, wenn wir so sagen wollen, im Alten Testament gerichtet haben. Jesus greift diesen Vers hier auf in Johannes 10, als die Obersten der Juden mit ihm streiten. Und Jesus sagt, ich und der Vater sind eins und sie wollen ihn steinigen, Gotteslästerung. Und Jesus sagt, warum wollt ihr mich steinigen? Was habe ich Böses getan? Guck mal, wegen welcher meiner Werke wollt ihr mich steinigen? Und sie sagen zu ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir nicht, sondern wegen Lästerung und weil du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Und dann Jesus, so schlau wie er ist, als Gott, antwortet ihnen aus ihrem Gesetz. aus dem Alten Testament. Und Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt er von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Und hat ihnen so den Wind aus den Segeln genommen. Also das ist ja gemeint, es sind Richter gemeint. Gott steht in dieser Versammlung der Richter, der Leiter. Und das kann uns bewusst sein, wenn wir Autorität haben und wir als Leiter zusammen sind, wir sind nicht alleine, sondern unser oberster Leiter, unser oberster Richter ist in unserer Mitte. Und ihm ist sehr an Gerechtigkeit und an Recht gelegen. Oder von mir aus, wenn wir es persönlich auf uns anwenden wollen, in allen Situationen, in denen wir beurteilen müssen. Vielleicht als Eltern mit unseren Kindern. Gott ist dabei und er möchte, dass wir gerecht sind. Weil er ist gerecht. Vers 2, bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen? Seht ihr, das war das Problem hier. Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Benachteiligt nicht die, die sich nicht wehren können, die vielleicht gering sind, um vielleicht irgendeinem, der zwar gottlos ist, aber einflussreicher, dem irgendein Gefallen zu tun, eine Hand wäscht die andere. Deswegen drehe ich so ein bisschen zu deinen Gunsten den Gerichtsfall. Und leider Gottes, heute in der Welt ist es oft so, dass die, die reich sind, die sich einen guten Anwalt leisten können, Recht bekommen, ob das jetzt Recht oder nicht Recht ist, vor Gericht. Und die Geringen, die sich das nicht leisten können, manchmal einen Nachteil haben. Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Das ist Gottes Herz. Rette den Geringen und den Armen. Entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Als Leiter, als Richter, als Leute, die Einfluss haben, sind wir auch berufen, Beschützer zu sein von denen, die sich vielleicht nicht selbst schützen können oder die schwach sind, die benachteiligt sind. Wir lesen immer wieder, wenn wir das Alte Testament lesen, dass Gott diese Menschen besonders am Herzen legen. Die Waisen, die Witwen, die Armen. Das war ein Grund, warum Gott sein Volk gezüchtigt hat im Alten Testament, in den Propheten. Propheten sagen immer wieder, ihr seid nicht gerecht, ihr missachtet die Geringen, ihr kümmert euch nicht um die. Ihr seid ungerecht gegen sie, ihr nutzt ihr aus. Sie erkennen nichts und verstehen nichts. Im Dunkeln laufen sie umher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Erinnert mich an das, was Jesus einer Gemeinde im Neuen Testament in der Offenbarung gesagt hat. Du denkst, du bist reich und du bist wohlhabend und dir mangelt nichts. Und dann sagst du ihr, weißt du denn nicht, dass du nackt und arm und blind bist? Tu Buße. Genauso hier diese Gottlosen, denken sie, stehen drüber, können das Recht für sich beugen, sie sind die Macher. Und Jesus oder Gott sagt, sie erkennen nichts und verstehen nichts. Das war die geistlich klare Sicht. Im Dunkeln laufen sie umher. Sie sind im Dunkeln. Gottes Perspektive hier, eine geistliche Sicht. Anfang der Weisheit ist Gottes Furcht. Sie sind im Dunkeln. Der Apostel Johannes schreibt uns, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist ihm. Also Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist perfekt. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er ist treu und gerecht. Gerecht, weil er unsere Schuld in Jesus gerichtet hat. Er ist ein gerechter Richter. Er wird Sünde richten. Aber er kann barmherzig zu uns sein. Aber da müssen wir demütig sein und bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir einen Retter brauchen, dass wir Jesus brauchen und ihn annehmen als unseren Retter. Aber wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Wir können uns nichts vormachen und so tun, okay, ist egal, wie wir leben, das ist Gott nicht wichtig. Nee, wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Ihr Richter, ihr habt vielleicht eine erhöhte Position hier in dieser Welt, aber ihr werdet sterben wie jeder andere Mensch. Ihr habt nichts voraus. Das sehen wir auch schon hier in diesen beiden Versen, dass Gott nicht sagt, dass wir Götter sind, dass wir irgendwie ihm gleich sind, sondern wie ein Mensch werdet ihr sterben. Es gibt falsche Lehrer, die das verdrehen, die Mormonen sagen zum Beispiel, wir werden alle Götter sein, wenn wir brave Mormonen sind, dann werden wir Götter und kriegen unseren eigenen Planeten, über den wir Gott sein dürfen und so weiter. Und manche von diesen Prosperity-Teachern, von diesen Wohlstands-Evangeliums-Lehrern sagen das auch, dass Gott sagt, ihr seid Götter, ihr seid keine Götter. Und deswegen, was ihr in Existenz sprecht, wenn ihr nur mit Glauben positiv bekennt, dann wird es geschehen, weil ihr seid kleine Götter. Das ist Gottes Plan für uns, dass wir erkennen, dass wir eigentlich Gott sind. Und das ist Irrlehre, das ist Schwachsinn. Das ist nicht gemeint hier, sondern er spricht zu den Leitern. Das ist die älteste Lüge übrigens, die es gibt. Ne? Hat es nicht der Teufel, die Schlange zu der Frau im Garten Eden gesagt, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr von dieser Frucht esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Oh, wir Menschen wollen Gott sein und das ist das Problem. Das ist unser Problem, das ist die Ursünde, dass wir uns an Gottes Stelle setzen wollen, dass wir selbst Gott spielen wollen. Aber egal, wie wir es drehen, wir werden nie Gott sein. Eines ist sicher, es gibt nur einen Gott und ich und du, wir sind es nicht, sondern er ist es. Das ist 100% sicher. Gott ist Gott. Und wenn immer Menschen anfangen, Gott zu spielen, dann machen sie sich selbst kaputt und andere Menschen auch kaputt, wenn sie Gott spielen wollen im Leben von anderen Menschen. Und dann sehen wir Ungerechtigkeit hier. Gott rügt hier die ungerechten Richter. Und wie aktuell ist das für uns heute? Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie viele Richter oder Gesetzgeber, Parlamentsangehörige, in unserem Fall in der Demokratie Bundestagsangehörige, wie viele noch gottesfürchtig sind und die Bibel lesen. Das ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Was richtig und was falsch ist, was gerecht ist, was ungerecht ist, das ist der Maßstab. Und irgendwie geht dieser Gerechtigkeitssinn verloren. Und wir haben Gesetze in unserem Land, die zwar recht sind, im juristischen Sinn in unserem Land, aber eigentlich unrecht sind. Nach Gottes Verfassung, nach Gottes Maßstab. Wenn nun in unserem Land erlaubt ist, Menschen umzubringen, ungeborene Menschen umzubringen, dann ist es Unrecht, ganz egal, was im Gesetz steht. In Gottes Augen ist es Unrecht. Und die Menschen, die solche Gesetze erlassen, werden sich eines Tages vor ihm rechtfertigen müssen. Ist irgendwie verrückt, ne? Du kannst ein ungeborenes Kind ermorden, ohne Konsequenz, und du reißt irgendeine geschützte Blume aus und wirst bestraft. Vielleicht mit ein paar tausend Euro oder Gefängnis vielleicht sogar. Da fehlt der Maßstab. Ein Denken der Menschen. Reden viel von Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und was weiß ich, was für eine Gerechtigkeit. Aber oft, wenn wir es dann im Detail anschauen, finden wir Unrecht in diesen Gesetzen. Das ist nicht gerecht. Und ich denke an diese Ölkatastrophe, Gott sei Dank ist das Leck jetzt geflickt. Und es ist furchtbar, was da passiert ist. Aber die Leute müssen sich auf, oh, wie furchtbar, und die armen Tiere. Und keine Rede davon, dass da, ich glaube, 14 Menschen umgekommen sind bei dieser Explosion der Bohrinsel. Das fällt irgendwie so unterm Tisch. Oh, die Tiere sind so arm und die Umwelt. Nee, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Ein Mensch ist mehr wert als zigtausend Millionen von Fischen, glaube ich, in Gottes Augen. Aber irgendwo, es ist irgendwie so verdreht, und dann gibt es diejenigen, die so die Ansicht haben, na besser, wir entvölkern die Welt von uns Menschen, damit es der Natur wieder gut geht. Ja, der Mensch wird geringer geachtet als das Tier oft oder als die Pflanzen, irgendwelche Bäume. Und irgendwie stimmt's nicht. Irgendwie tickt unsere Welt falsch. Irgendwie ist uns der Sinn von dem, was wichtig ist und nicht wichtig ist, was gerecht ist und was ungerecht ist, verloren gegangen. Aber das ist Gerechtigkeit, was in Gottes Wort steht, sein Charakter, das ist seine Verfassung, nicht nur für Israel im Alten Testament, sondern für das ganze Universum. Das ist sein moralisches Gesetz. Und was Gott sagt, was richtig ist richtig, was Gott sagt, was falsch ist falsch, ganz egal, was unsere Gesetzgeber für Gesetze erlassen. An manchen Punkten müssen wir, glaube ich, echt sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wer weiß, vielleicht kommt eines Tages auch der Tag, wo wir verfolgt werden, wir Gottes Wahrheit sagen und so Dinge sagen, es ist falsch, Ungeborene umzubringen. Oder die Ehe ist zwischen Mann und Frau. Das ist, was Gott geschaffen hat, und alles andere ist wieder die Natur. Es ist gefährlich, heutzutage das schon was zu sagen. Oh, das ist Gerechtigkeit, das ist richtig, was Gott uns sagt. Seht ihr im Vers 8, stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben alle Nationen. Hier Gott steht, hier ein Hilferuf an den obersten Gerichtshof, an den obersten Richter. Und an den können wir uns wenden, wenn wir ungerecht behandelt werden, als Nachfolger Jesu. Noch dieses Bewusstsein, wir stehen alle unter Gott. Und jeder einzelne Mensch wird Rechenschaft ablegen vor ihm. Und in der Bibel steht im Philipperbrief, eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Selbst die, die ihn jetzt auslachen und die ihn jetzt verleugnen, eines Tages in der Ewigkeit, wenn wir alle klar sehen werden und die Realität und die Wahrheit sehen werden, wird jedes Knie sich beugen. Da wird keine Diskussion sein. Es wird keine Atheisten geben in der Ewigkeit. Es wird nur Menschen geben, die mit Gott sind, und dann Menschen, die Rebellen sind und die gerichtet werden, die ihre Strafe erhalten werden. Aber Jesus sagt, wir werden für jedes Wort zur Verantwortung gezogen. Und Gott ist Richter, und das ist so wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Gerade wenn unsere Welt immer verrückter wird und immer seltsamere Gesetze machen und das Richtige falsch genannt wird und das Falsche richtig genannt wird. Psalm 83. Ein Lied, ein Psalm von Asaf. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, o Gott. Wieder so meine Situation, wo der Psalmist den Eindruck hatte, Gott, wo bist du? Gott, warum redest du nicht mit mir? Siehst du nicht, was abgeht mit mir in meinem Leben? Wir sehen hier, dass sein Volk angegriffen wird, dass da Feinde sind, die Gottes Volk auslöschen wollen. Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Ich mag das, wie er das Gott zurückgibt. Sagt nicht, meine Feinde toben, sondern Gott, deine Feinde toben. Gott, ich bin auch auf deiner Seite. Ich folge durch dir nach. Und das sind Menschen, die dich ablehnen, und die toben gegen mich, weil sie eigentlich gegen dich toben, die dich hassen, erheben das Haupt, wie das Zeichen des Stolzes. Wir sind stolz. und werden wir nicht verfolgt von sichtbaren und unsichtbaren Feinden. Geistliche Angriffe, Versuchungen, Verdammnis. Manchmal werden wir ausgelacht von anderen Menschen. Manchmal verlieren wir vielleicht sogar einen Job, weil wir ehrlich sein wollen und nicht lügen wollen, wie der Chef uns das sagt. Diese letzte Woche haben, glaube ich, 9 Missionare waren sie in Afghanistan, ihr Leben gelassen. Menschen, die dorthin gegangen sind, um den Ärmsten der Armen zu dienen. Taliban haben die erschossen, weil sie Christen sind, weil sie Bibeln mit hatten. Was wir durchmachen hier, ist eigentlich gar nichts. Vielleicht werden wir mal ausgelacht, ein bisschen. Es ist nichts gegen das, was Geschwister in der Welt auf sich nehmen, um Jesu willen. Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listige Anschläge, und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Erinnert Gott daran, Gott, wir bergen uns bei dir, du bist unser Schutz, wir vertrauen auf dich. Wir haben sonst niemanden, der für uns einsteht. Wir gehören doch dir. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen. Das wollten die ganze Nation ausrotten. Dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäer samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur, Großmacht, hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Also alle Feinde Israels haben sich zusammengerottet. Wissen nicht genau, was die Begebenheit war, vielleicht die Geschichte von Josaphat, ich weiß jetzt genau nicht, wo es steht, wo sich die Könige zusammengetan haben, um Israel gar auszumachen. Aber wie auch immer, was die konkrete Situation war, auf jeden Fall hier sehen wir alle Feinde, die sich zusammengetan haben, um Israel ein für alle Mal auszulöschen. Und es ist traurig eigentlich, wenn wir hier lesen, die Zelte Edoms, Nachfahren von Esau und von Ismael, die Ismaeliter. Ismael, der zweite Sohn von Abraham. Und die Söhne Lots, Moabiter und die Ammoniter. Eigentlich die blutsverwandt sogar waren mit dem Volk Israel. Und manchmal ist es geistlich auch so, wenn Geschwister aufeinander losgehen, die sagen, wir sind dasselbe Familie, wir gehören auch zu Gott, aber andere Firma, andere Baustelle, andere Konfession vielleicht, und fangen an, auf die Geschwister loszugehen oder sich gegenseitig runterzumachen oder zu streiten in der Familie Gottes. Ist nicht schlimm, oder, wenn die Geschwister aufeinander losgehen? Und dann das Gebet im Vers 10, tu ihnen wie Midian, wie Sisera, wie Jabin am Bach Kison. Erinnert jetzt an berühmte Siege, die Israel errungen hat über ihre Feinde in der Geschichte. Sisera und Jabin, ihr könnt es nachlesen im Buch der Richter, die Kapitel 4 und 5, als die Israeliten gegen die Kanaaniter gekämpft haben. Also Jabin war der König und Sisera war sein Heeroberster. Ihr könnt nachlesen, was mit ihm passiert ist, diese Geschichte mit Deborah und so weiter. Mache sie, ihre Edlen, wie Oreb und wie Seb, das könnt ihr in Richter Kapitel 7 nachlesen, und wie Sebach und wie Zalmunna, alle ihre Fürsten, Richter 8. Kontext von dem Ganzen ist dieser Krieg, den Gideon gekämpft hat für Israel gegen die Midianiter. die gesagt haben, lass uns in Besitz nehmen die Weideplätze Gottes. Mein Gott, mache sie gleich der Raddistel, wie Spreu vor dem Wind, wie Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge entzündet, so verfolge sie mit deinem Wetter und mit deinem Sturmwind schrecke sie. Bedecke ihr Gesicht mit Schande, damit sie deinen Namen, Herr, suchen. Also wir sehen hier so eine Steigerung drin. Es fängt an hier mit der Distel, die vom Wind herumgetrieben wird und dann kommt das Unwetter und der Donner und der Sturmwind. Bedecke ihr Gesicht mit Schande, damit sie deinem Namen, Herr, suchen. Lass sie beschämt und erschreckt sein für immer, mit Scham bedeckt sein und umkommen, damit sie erkennen, dass du allein, Herr, ist ja dein Name, der Höchste bist über die ganze Erde. Also der Psalmist ist eifrig für Gott hier eigentlich. Sagt nicht nur, hau meine Feinde in die Pfanne, sondern er kennt eigentlich, dass es persönlich gegen Gott ist. Und das ist eigentlich eine wunderbare Tatsache, dass Gott sich mit uns identifiziert, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir uns ihm anvertraut haben. Als der Saulus damals noch in der Apostelgeschichte die Christen verfolgt haben, in Damaskus und da unterwegs war, hat ihn Jesus von seinem Esel oder von seinem Pferd, von dem hohen Ross runtergeschmissen und hat gesagt, warum verfolgst du mich? Er hat es persönlich genommen. Und so macht der Psalmist es auch persönlich. Sagt zu Gott, deine Feinde toben, die dich hassen, erheben das Haupt gegen dein Volk, aber wenn sie gegen uns sind, dann sind sie eigentlich auch gegen dich. Und oft, wenn wir verfolgt werden auf gewisse Art und Weise wegen Jesus, dann ist es oft wirklich nicht wegen uns, weil wir, weiß nicht, eine schiefe Nase haben oder so, sondern wegen Jesus, weil Leute uns testen und prüfen und sagen, hey, was bist denn du? Du folgst Jesus nach, was bist denn du für ein Depp, was bist denn du für ein Spinner und so weiter und so fort. Und wisst ihr was, wir können dasselbe machen wie der Psalmist hier, wir müssen es nicht persönlich nehmen alles. Wenn Leute gegen Gott lästern und sich über Gott lustig machen, Gott ist fähig, sich zu verteidigen. Wir müssen es nicht alles persönlich nehmen und wir können es Gott abgeben und sagen, hey Gott, hör dir das mal an, was die gegen dich sagen. Und Herr, du bist mein Schutz. Und sein Herz hier war eigentlich für die Ehre Gottes. Bedecke ihr Gesicht mit Schande, damit sie deinen Namen, Herr, suchen. Vers 19, damit sie erkennen, dass du allein, Herr ist der Name, der Höchste bist über die ganze Erde. Herr, zu deiner Ehre, erweise deine Macht und befreie uns, rette uns, hilf uns. Psalm 84, einer der schönsten Psalmen in der Bibel, finde ich. So ein Wallfahrtslied, ein Wallfahrtspsalm. Dem Chorleiter auf der Kittit von den Söhnen Korahs, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Dreimal im Jahr mussten zumindest die Männer Israels zu den Festen, zu den wichtigsten Festen nach Jerusalem kommen. Und da haben sie Psalmen gesungen und Lieder gesungen. Und das war so ein Lied, wo dieser Psalmist ja der Wohnung Gottes entgegensehnt. Wohnung Gottes, die ja Gottes Gegenwart repräsentiert hat. Auf der Erde zuerst das Heiligtum, das Bundeszelt, dann später der Tempel. So Gottes Treffpunkt mit seinem Volk, wo er gesagt hat, wenn ihr hierher kommt, wenn ihr zu mir betet, dann werde ich euch erhören, dann werden wir Gemeinschaft haben miteinander. Opfer wurden dargebracht, Opfer für die Sünden, die die Menschen von Gott getrennt haben. Und dann, wenn das bereinigt war, dann konnten sie Gemeinschaftsopfer haben und mit Gott gemeinsam essen und Gemeinschaft haben, sozusagen. Und er sagt, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr. Wie lieblich ist deine Gegenwart, Herr. Es sehnt sich, es schmachtet meine Seele nach dieser Gemeinschaft mit dir. Ja, mein Herz und mein Leib, mit allem, was er ist, mit Seele, Herz, mit Leib. Gott, ich sehne mich nach dir. Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Das ist die Erfahrung von uns Menschen. Nichts auf dieser Welt kann uns befriedigen, wirklich Ruhe geben, Frieden schenken. Das kann nur Gott. Nur er kann uns völlig erfüllen. Und deswegen die Antwort, wenn wir unruhig sind oder Mangel an Frieden verspüren oder gestresst sind, ist nicht, dass wir den Fernseher einschalten und uns besudeln und berieseln lassen. Nicht, dass wir irgendwo zum Psychiater laufen, zu irgendwelchen Menschen shoppen gehen. Da ist keine Erfüllung drin. Oder nur sehr, sehr kurzfristig. Ist auch irgendeine irdische Beziehung oder materieller Reichtum oder jetzt kann ich mir einen tollen Urlaub leisten und was weiß ich, wohin fliegen. Auch da wirst du nicht den Frieden finden. So ein Frieden ist eine Person. Ist in Gottes Gegenwart. Und da, wenn wir zu ihm kommen und in seinem Wort verstillt werden, Gemeinschaft mit ihm haben, mit ihm reden, auf ihn schauen, das ist, wo wir Frieden finden, in der Gemeinschaft mit ihm. Und danach sehnt sich das Herz dieses Psalmisten. Und hier sein Herz, sein Leib, seine Seele, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Hey, wir haben einen lebendigen Gott, mit dem du Beziehung haben kannst. Einen persönlichen Gott, nicht irgendwie eine esoterische, new-agige, kosmische Energie, die irgendwo rumschwebt. Nee, er ist eine Person. Er ist eine Persönlichkeit. Wir sind eine Person. Wir sind geschaffen in seinem Bild als Personen, fähig, Gemeinschaft zu haben, persönliche Beziehung von Person zu Person. Wir können reden mit Gott. Wir können auf ihn hören. Wir können Gemeinschaft haben. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden. Und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat, deine Altäre. Psalmist ist eifersüchtig auf die Vögel, die dort im Heiligtum wohnen, die Vögel, die da die Brotkrumen aufpicken im Tempelvorhof oder die Schwalben, die da beim Altar ihr Nest gebaut haben. Ah, die können immer dort sein. Wir haben ein Zuhause gefunden. Ah, ich möchte bei dir zu Hause sein. Gott, ich möchte bei dir wohnen. Herr der Herrscher, mein Gott, mein König und mein Gott. Ist wichtig, Gott will König sein. Er kennt hier die Herrschaft Gottes an. Das ist, wie ich mit dir in Beziehung stehe. Du bist der König. Du bist der, der das Sagen hat in meinem Leben. Du bist der Herr. Wir sagen, dass wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Und das ist wichtig, er ist beides. Wenn Gott nicht dein Herr ist, dann ist er nicht dein Gott. Dann bist du selber dein Gott oder irgendwas anderes, auf was du hörst. Gott stellt einen Herrschaftsanspruch auf unser Leben. Und das ist das Problem, was die meisten Menschen mit Gott haben. Sie wollen ihr eigener Gott sein. Tun, was sie wollen. Wollen nicht irgendjemanden haben, der in ihr Leben spricht und ihnen sagt, was richtig und was falsch ist. Oder was sie tun dürfen oder nicht tun dürfen. Das ist vielen Menschen ein Anstoß. Aber Gott will unser König und unser Gott sein. Und der Psalmist drückt hier seine Beziehung mit Gott aus. Er ist ihm untergeordnet, er ist ihm hingegeben. Glücklich sind die, in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich, wer in deinem Haus wohnt. Oh, vielleicht denkt er an die Priester, an die, die ständig Dienst tun dürften, die dort wohnen durften, bei dem Heiligtum oder beim Tempel. Oh Mann, wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Und sie werden stets dich loben. Was sonst, wenn wir wirklich Gott sehen und wirklich Gemeinschaft haben mit ihm, was können wir sonst tun, als ihn loben? Und das Wunderbare ist, Apostel Petrus schreibt uns das, dass wir Priester sind in Jesus Christus. Wir sind Menschen, die in Gottes Gegenwart wohnen dürfen, weil wir versöhnt sind, ein für alle Mal durch Jesus Christus. Er hat ein für alle Mal unsere Sünden beseitigt, unsere ganze Lebensschuld. Und wir leben aus Gnade, das heißt, ich darf in jeden Moment, wenn ich auf Jesus vertraue, zu Gott laufen und kann Gemeinschaft haben mit ihm. Ich muss nicht warten bis zum nächsten Fest oder bis zum Versöhnungstag, wo man in den Tempel kommen und dann das Opfer für meine Schuld dargebracht wird. Und dann kann ich kurz Gemeinschaft haben, bis ich die nächste Sünde begehe, dann muss ich wieder warten auf die nächste Gelegenheit. Nee, in Jesus, Tag der offenen Tür. Als er gestorben ist am Kreuz, hat er gesagt, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Wir nutzen das viel zu wenig. Wirklich bewusst in die Gegenwart Gottes zu treten, mit Freimütigkeit, mit Zuversicht. Hebräerbrief, Kapitel 4. Vor dem Thron der Gnade. Wie wunderbar ist das. Und wenn wir Gott sehen, dann, was sollen wir sonst tun? Also ihn zu preisen. Spurgeon schreibt, Gemeinschaft ist die Mutter der Anbetung. Wer sich weit vom Herrn entfernt, wird ihn auch nicht loben. Wer in ihm bleibt, kennt dieses ständige Lob des Herzens. Er schreibt darüber, wie wichtig es ist, dass wir wirklich mit unserem Herzen zu Gott kommen. Nicht nur äußerlich, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir hier zusammenkommen. Er schreibt, kein Gebet, kein Lob, kein Wort Gottes wird denen etwas nützen, die ihr Herz nicht mitgebracht haben. Festbilder, die ihr Herz zu Hause gelassen haben, sind nicht viel mehr als ein Leichenzug. Stimmt, oder? Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, der auf Gottes Stärke vertraut, nicht auf seine eigene, sondern auf Gott vertraut, in dessen Herz gebahnte Wege sind, der nicht nur äußerlich hier zu Gott pilgert, sondern das sind die Wege, die in seinem Herzen sind eigentlich. Gott, ich möchte auf deinem Weg gehen. Ich denke an Josua, er war so einer, in seinem Herzen waren gebahnte Wege. Er hat gesagt, ihr könnt euch entscheiden, wem ihr nachfolgen wollt. Aber ich und mein Haus, wir werden dem Herrn nachfolgen, wir werden dem Herrn dienen. Gebahnte Wege. Die Apostel haben gesagt, ja, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das sind gebahnte Wege. Für dich möchte ich leben, dich möchte ich anbeten. Du bist mein Leben. Der Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich eine Sache, Christus. Das Leben ist für mich Christus, deswegen ist Sterben für mich auch Gewinn, weil es mehr von ihm bedeutet. Und ich achte alles andere als Dreck, um ihn zu gewinnen und seine Gerechtigkeit und um ihn kennenzulernen. Und ich vergesse das, was hinter mir liegt und ich jage auf das Ziel zu meiner Berufung in Christus nach oben. Oh, ich möchte ihn kennen. Wie das letzte Lied, was wir gesungen haben, ich möchte ihn kennen. Das ist wahres Leben, mit Gott zu leben, in Gemeinschaft mit ihm. Und dann schreibt er über diese Pilger, über diese Gottesnachfolger, Jesusnachfolger, würden wir sagen, Jünger Jesu im Neuen Testament. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, auch wir Christen, wir Gottesnachfolger, gehen manchmal durch das Tränental. In manchen Übersetzungen heißt das trockene Tal vielleicht. Wir gehen durch Wüstenzeiten, wir machen Schicksalsschläge durch, wie alle anderen Menschen in dieser Welt, Höhen und Tiefen des Lebens. Wir sind nicht ausgenommen davon. Der Unterschied ist, es steht hier, sie machen es zu einem Quellort, diesen trockenen Platz, weil wir sind nicht allein dort. Dieser Gott ist mit uns. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Also dieses Tränental, manchmal lässt Gott zu, dass wir durch schwierige Zeiten gehen. Wir können nur gute Tröster sein, wenn wir getröstet worden sind und wir seinen Trost erfahren haben. Und wir erfahren seinen Trost nur in Situationen, wo wir Trost brauchen. Wo wir verwundet sind, wo wir verletzt sind, wo wir enttäuscht sind, wo wir gebrochen sind. Aber dann erfahren wir seinen Trost. Wir sind nicht allein. Psalm 23. Und wenn ich auch wandere durch dieses Tal des Todesschattens, fürchte ich mich nicht. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das ist eine Wahrheit, das ist eine Lebensqualität, die Menschen ohne Gott, ohne Jesus nicht kennen. Und es gibt Situationen, wo man verzweifeln kann, einfach nur. Ich meine, was machst du ohne Jesus? Ich frage mich oft, was machen Leute ohne Jesus? Den geliebten Menschen verlieren oder ein Kind verlieren oder wenn der Arzt sagt, ja, es ist Krebs, 2 Wochen noch. Was machst du dann? Wo ist der Trost ohne Jesus, ohne Gott? Du sagst, das Leben hier ist alles und dann stirbst du und ist alles vorbei. Wo ist dein Trost, wenn der Arzt sagt, noch 2 Wochen? Wo ist dein Trost, wenn Angehörige sterben? Wo ist doch Hoffnung? Gar nicht. Es ist leer, es ist trostlos. Aber wir, die wir Jesus kennen, wir wissen, er ist bei uns in der schweren Zeit und wir wissen, dass er die, die in Jesus verstorben sind, dass er sie wieder aufwecken wird. Und wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen in seiner Herrlichkeit. Und wir werden alle wiedersehen und vereinigt werden mit allen, die uns vorausgegangen sind. In Christus. Und da wird keine Träne mehr sein, da wird er jede Träne abwischen. Da wird ewige Freude sein und ewige Gemeinschaft sein mit uns an einem perfekten Ort. Das ist meine Zukunft. Und so, wenn der Herr mir als Christ sagt, noch 2 Wochen, okay, noch 2 Wochen bis zur Beförderung, noch 2 Wochen, bis ich in mein wahres Zuhause komme, da ist Hoffnung da. Und wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, dann dürfen wir Gottes Trost erfahren. Und ich denke, wir können das alle bezeugen. Ich kann das bezeugen, dass gerade in diesen schwierigsten Zeiten meines Lebens ich besonders Gott spüren konnte. Wo du ihn manchmal gar nicht spürst, wenn alles glatt läuft. Aber wenn du wirklich drinnen hängst, Gott ist da. Jesus lässt uns an dem Stich. Und er tröstet uns. Und dann können wir die trösten mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Und was für einen besseren Trost oder besseren Tröster gibt es als den, der sagen kann, ich weiß, wie es dir geht. Ich war dort, ich kenne das. Ich weiß, wie es ist, lieben Menschen zu verlieren. Ich weiß, wie es ist, deprimiert zu sein. Ich weiß, wie es ist, krank zu sein. Aber Gott, er hat mich getröstet. Und sie machen es zu einem Quellort. Dieses Tränental, ein Quellort, wo Quellen fließen, von denen nicht nur sie was haben, sondern die anderen Menschen auch noch. Gott sagt, er wird alle Dinge zum Guten mitwirken im Leben von denen, die Gott lieben. Alle Dinge, auch die schwierigen. Und nebenbei macht das auch noch zum Segen für andere Geschwister, dass sie auch Trost empfangen und Ermutigung. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Gott gibt uns Kraft. Jesaja schreibt davon, dass die, die Gott vertrauen, so sind wie die Adler, die ihre Schwingen erheben. Und sie laufen und sie ermüden nicht und sie ermatten nicht. Weil Gott die Stärke erneuert und die Stärke vermehrt. Und manchmal schleppt man sich von einem Tag zum nächsten, oder? Aber jeden Morgen ist Gottes Barmherzigkeit neu. Jeden Morgen wartet seine Gnade für diesen Tag. Wir gehen von Kraft zu Kraft. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, auch wenn der äußere Mensch vergeht, der innere wird Tag für Tag erneuert. Und wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Ohne Ausweg, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Und Tag für Tag wird der innere Mensch erneuert. Ist jetzt beständig, Tag für Tag. Gott gibt uns Gnade für jeden neuen Tag. Meistens nicht den Riesentank an Gnade für die nächsten 10 Jahre, sondern hier heute für die 10 Jahre. Du musst die nächsten 10 Jahre nicht mehr mit mir reden, weil hier hast du den Vorrat. Nee, Tag für Tag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dürfen wir beten. Heute für den Tag. Sorgt euch nicht um das Morgen, hat Jesus gesagt. Der heutige Tag hat genug Sorgen. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann wird er alles hinzufügen. Seine Gnade, Tag für Tag. Das ist so ein Segen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott Jakobs. Blicke doch, o Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Blicke auf unseren Schild. Schau an das Antlitz deines Gesalbten oder Messias. Spricht hier vielleicht im Kontext direkt von dem König, der mit ihnen hinaufgezogen sind. Das war ein riesen Pilgerscharen, haben sich versammelt von ihren Ortschaften und dann, als sie unterwegs waren auf diesen Hauptstraßen Richtung Jerusalem, sind sie immer mehr geworden und immer größer. Und vielleicht ist der König hier mit seinen Soldaten in der Mitte hinaufgezogen und er war ihr Schutz, der Gesalbte des Herrn. Aber ich denke, er spricht auch prophetisch von dem Gesalbten, von dem König der Könige, von Jesus. Sieh Gott auf unseren Schild, schau an das Antlitz deines Gesalbten. Wenn Gott auf Jesus sieht, dann ist er unser Schild. Wir sind begleitet mit seiner Gerechtigkeit. Wenn Jesus auf uns sieht, wie wir in Jesus sind, begleitet sind mit seinem perfekten heiligen Leben, das uns zugerechnet wird, dass er uns stellvertretend für unser sündiges Leben gegeben hat, was er am Kreuz angenommen hat, auf sich genommen hat. Wenn Gott uns in Jesus sieht, sieht er uns als seine Kinder, als seine geliebte Braut, als sein Leib. Und dann sagt im Vers 11, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Ich will lieber den geringsten Job haben, aber mit meinem Herrn sein, als 3 Jahre lang das Beste zu haben, was die Welt anzubieten hat, aber ohne Gott. Ein Tag mit ihm ist mehr wert als 3 Jahre ohne ihn, mit allem Luxus und allen Lüsten und allen Vergnügungen, die die Welt anzubieten hat. Amen. Will lieber der Ärmste sein, der Letzte sein im Himmel, als der Reichste und Tollste in der Hölle. Ein Tag mit ihm ist besser als 1000 Tage ohne ihn. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er ist uns Sonne, er ist Licht. Er ist Schild, er ist unser Schutz. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Gnade jetzt in diesem Leben, Tag für Tag, und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Herrlichkeit mit ihm. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Wie gesagt, er hat die Herrlichkeit für uns vorbereitet. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Pilgerlied. Wir sind Pilger in dieser Welt. Wir sind Durchreisende. Die Bibel sagt uns das so oft, der Apostel Paulus, der Apostel Petrus. Wir sind Durchreisende in dieser Welt. Das ist nicht unser Zuhause. Wir zelten hier nur. Wir sind unterwegs. in das Heiligtum. Das irdische Heiligtum war nur ein Bild für das himmlische Heiligtum, für den Himmel. Das ist unser Zuhause. Deswegen werden wir uns als Christen nie wirklich zu Hause fühlen in dieser Welt. Ja, wir können genießen die Segnungen Gottes hier und die Schönheit seiner Schöpfung und die Beziehungen, die er uns geschenkt hat. Aber völlige Erfüllung, völlige Zufriedenheit, unser wirkliches Zuhause, das, wonach unser Herz sich wirklich sehnt, diese Perfektion, nach der wir uns sehnen. Da im Herzen sind wir alle Perfektionisten, sehen uns nach der perfekten Liebe und der perfekten Beziehung und dem perfekten Ort und der Perfektion, dass wir selbst Jesus ähnlich sind. Aber das wird im Himmel kommen. Perfekte Beziehung mit Gott. Ist oft so unvollkommen alles hier, oder? Es wird im Himmel kommen. Deswegen, weil wir hier auf der Durchreise sind, wollen wir leicht reisen. Wollen uns nicht festketten lassen hier. Und hier unser Reich bauen in dieser Welt, sondern wir wollen an Gottes Reich bauen. Und Schätze für den Himmel sammeln. Na, wenn du weißt, du würdest umziehen nächste Woche nach Hawaii in ein Traumhaus, wie viel würdest du noch hier in deine alte Bude investieren? So viel wie nötig, so wenig wie möglich, oder? Würdest du das vorausschicken? Dort investieren, wo es wirklich zählt, wo es wirklich Bestand hat. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus, nicht hier auf der Erde. Sucht zuerst das Reich Gottes. Wir sind Pilger, wir sind Durchreisende. Unser Zuhause kommt im Himmel. Wir sind noch nicht daheim. Ich habe dir schon öfters erzählt, aber trotzdem, diese ist eine wahre Geschichte von diesem Missionars-Ehepaar, die ihr ganzes Leben auf dem Missionsfeld in Afrika zugebracht haben, 40 Jahre lang. Und sie sind auf dem Weg nach Haus, Rente. Die letzten paar Jahre vielleicht zu schwach, den Dienst noch auszuüben, und sie fahren, damals war es so in den 60er Jahren, ne, fahren mit dem Schiff nach New York, laufen in den Hafen ein, und auf demselben Schiff ist der Präsident Roosevelt, der auf einer Safari war in Afrika. Und da waren die Leute mit den Fahnen, haben zugejubelt, und die Fotografen und Riesentamtam. Und die Frau ist ein bisschen entmutigt geworden und hat zu ihrem Mann gesagt, ey, wir haben unser ganzes Leben gegeben für Jesus, für die Ärmsten auf dem Missionsfeld. Wir haben unser Leben aufgeopfert und nach uns kräht kein Hahn. Und der Präsident hat sich so ein paar Tage vergnügt auf einer Safari und ihre ganze Stadt jubelt ihm zu, das ist nicht fair. Und ihr Mann hat zu ihr gesagt, ja, aber wir sind noch nicht zu Hause. Unser Empfang kommt noch im Himmel. Wir wissen, wenn wir in den Himmel kommen, wird Jesus da sein. Und er wird uns belohnen und er wird uns hier diese Krone der Gerechtigkeit aufsetzen. Und er wird sagen, willkommen, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Und da werden wir belohnt sein, da werden wir zu Hause sein. Da werden wir unsere Ruhe haben, da werden wir den Frieden haben. Hier in der Welt haben wir den Kampf. Da gehen wir manchmal, ziehen wir manchmal durch dieses trockene Tränental. Nicht ohne Trost. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert, selbst wenn der äußere zerfällt. Ich muss mich nur im Spiegel schauen und sagen, ja, das ist es. So ist es. Ich kriege immer mehr graue Haare hier in meinem Bart. Bald muss ich den abrasieren. Aber unser Zuhause kommt noch. Und da wird die Ruhe sein, da wird der Urlaub sein von dem Strapazen hier. Da wird der Friede sein, da wird die Belohnung sein. Da werden wir wirklich zu Hause sein. Also lasst uns mit der Perspektive leben, mit einer himmlischen Perspektive. Auf das schauen, was kommt, auf das schauen, was oben ist, wie der Paulus uns sagt. Und wenn wir so leben, wenn wir ihm unsere Anliegen bringen, auf ihn schauen, dann wird der Friede Gottes, der alles verstehen und übersteigt, unsere Herzen bewahren in Jesus Christus. Und die Barmherzigkeit des Herrn ist jeden Tag neu. Wir werden erneuert. Wir können mit ihm gehen, wir sind nicht allein. Aber wir werden uns auch nicht so zu Hause fühlen hier und so bequem werden hier, weil wir wissen, nee, das ist es eigentlich nicht wirklich. Und diese Welt hält nicht das, was sie verspricht, sondern unser Zuhause kommt erst im Himmel. Und dafür leben wir, oder? Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns immer wieder an die ewige Perspektive erinnerst. Und ja, unsere Herzen sehnen sich nach dir, ob uns das bewusst ist oder nicht, aber du bist die Antwort auf das Sehnen unseres Herzens. Und wir beten, Herr, halt uns bei dir und trag uns, Herr, durch unsere schwierige Zeit. Und lass uns Zeugen für dich sein in dieser Welt. Lass uns Menschen sein, die nicht für das Hier und Jetzt leben und über die Maßen anhäufen, unsinnig hier, was wir eh nie brauchen, sondern, Herr, dass wir nicht selbstsüchtige Menschen sind, sondern gebende Menschen sind und andere segnen und Schätze im Himmel sammeln dabei und dein Reich bauen und Menschen mit uns nehmen in den Himmel, damit sie mit uns sein können in dem wahren Zuhause bei dir, das du uns bereitet hast. Bewahr uns diese Perspektive, Herr, und halt uns nahe zu dir, Herr. Hör das Sehnen unseres Herzens und sei uns gnädig, Herr, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.